Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Pünktlich zum Ferienbeginn hat die Bundesregierung weitere beliebte Reiseziele von der Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen. Von Sonntag an müssen Urlaubsrückkehrer aus Griechenland, Frankreich, Belgien, der Schweiz und Norwegen nicht mehr in Quarantäne. Gleiches gilt für einige Regionen in Dänemark, den Niederlanden und Spanien. Gleichzeitig warnten RKI-Chef Wieler und Gesundheitsminister Spahn, die Pandemie sei nicht gebrochen. Das zeige die Zunahme der aggressiven Delta-Variante auch in Deutschland.
Seit heute gilt in Berlin keine Maskenpflicht mehr auf belebten Einkaufsstraßen. Die Länder lockern, denn die Inzidenzen sinken weiter. Auch der Chef des Robert-Koch-Instituts ist erleichtert, mahnt aber zur Vorsicht, gerade mit Blick auf die Delta-Variante. Die hoch ansteckende Virusmutation mache mittlerweile 6% aller Fälle aus.
Der Anteil nimmt zu. Wir müssen diese Entwicklung daher sehr genau beobachten. Es ist nämlich klar, dass die Entwicklung eben davon abhängt, wie wir die Maßnahmen weiterhin umsetzen. Es ist tatsächlich keine Frage, ob Delta die führende wird, sondern nur wann. Und es hängt auch sehr stark von den Impfquoten ab. Und es hängt davon ab, wie wir mit Lockerungen umgehen.
Impfen, testen, Vorsicht, betont auch der Bundesgesundheitsminister. So könne ein neuer Lockdown im Herbst verhindert werden. Die Impfkampagne gehe voran, auch dank der Betriebsärzte.
Stand heute Morgen ist mehr als jeder zweite Deutsche mindestens einmal geimpft, 50,1%. Das sind 41,5 Millionen Menschen. Jeder dieser 41,5 Millionen schützt sich und andere. Und jeder dieser 41,5 Millionen hilft, die Pandemie besser in den Griff zu bekommen.
Aber nur eine Impfung schützt nicht ausreichend gegen die Delta-Variante. Zwei Impfungen also wichtig. Und jetzt komme es darauf an, so der Minister, auch diejenigen zu erreichen, die von der Impfung nicht überzeugt sind.
Auch in Portugal breitet sich die Delta-Variante des Coronavirus aus. Vor allem in der Hauptstadt Lissabon gehen die Zahlen seit Tagen nach oben. Die Regierung hat den Großraum Lissabon deshalb über das Wochenende abgeriegelt. Betroffen sind knapp 3 Millionen Menschen. Sie dürfen die Region nur aus triftigen Gründen verlassen. Auswärtige nur in Ausnahmefällen einreisen. Für Touristen im Transit gilt das Verbot allerdings nicht. Auf einer nationalen Luftfahrtkonferenz haben Vertreter der Branche mit der Politik über die Zukunftsfähigkeit des Flugverkehrs beraten. Dabei ging es um Wege aus der Krise für den von der Corona-Pandemie hart gebeutelten Wirtschaftszweig. Bundeskanzlerin Merkel mahnte mehr Klimaverträglichkeit an. Es müsse Innovationen etwa bei Antrieb und Infrastruktur geben. Nicht irgendwann, sondern so schnell wie möglich, so die Kanzlerin.
Sie fliegen wieder und sie fliegen wieder öfter. Etwa hier am Flughafen Berlin-Brandenburg. Die Passagiere kehren zurück, aber noch ist der Luftverkehr weit entfernt von den Zeiten vor Corona.
Langsam kommen wir aus der Krise heraus, aber wir werden noch Jahre brauchen, um dann das Vorkrisenniveau anzuknüpfen.
Die Passagierzahlen sind während der Pandemie dramatisch eingebrochen, teilweise um bis zu 99%. Aktuell liegen sie, vorläufigen Auswertungen zufolge, immer noch bei etwa -80% im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019. Doch Corona ist nicht die einzige Herausforderung. Klimafreundlicher und sauberer soll es werden, das Fliegen. Kerosinsteuer, höhere Ticketpreise? Nein, sagt der Bundesverkehrsminister auf der nationalen Luftfahrtkonferenz. Er hofft auf neue Technik und neue Treibstoffe.
Wir gehen voll in die Entwicklung der synthetischen Kraftstoffe, der strombasierten Kraftstoffe, der alternativen Kraftstoffe, um dort mit einer höheren Beimischung natürlich das CO2 zu reduzieren.
Schnell wird es aber nicht im großen Stil gehen. Und die Beschäftigten haben noch andere Sorgen. Diese Wartungstechniker fürchten, dass die Lufthansa ihre Jobs streicht, obwohl die Airline mit Milliarden von Steuergeld gerettet wurde. Ohne Personalabbau gehe es derzeit nicht, sagen Luftfahrtexperten.
Für die Mitarbeiter ist das natürlich eine problematische Situation. Man muss natürlich dazu trotzdem betrachten, dass die Lufthansa in einem europäischen und auch globalen Wettbewerb steht und natürlich mit Airlines wie Ryanair oder auch Turkish Airlines oder Qatar Airways konkurriert.
Und noch ein Problem. Es ist unklar, ob Virusmutationen die Luftfahrt erneut ausbremsen.
Nach mehrmonatiger Corona-Pause hat die Bewegung Fridays for Future ihre Demonstrationen wieder aufgenommen. Wie hier in Hamburg versammelten sich in mehr als 30 Städten vor allem junge Menschen, um für mehr Tempo beim Klimaschutz und eine sozial gerechte Klimapolitik einzutreten. Bis zur Bundestagswahl sollen die Proteste nun wieder jeden Freitag stattfinden. Im Iran wird heute ein Nachfolger für Präsident Rouhani gewählt, inmitten außen- und innenpolitischer Spannungsfelder. Zum einen ist da das Atomabkommen. Nach dem Ausstieg der USA 2018 baut der Iran seine Urananreicherung aus. Gespräche in Wien über eine Wiederannäherung sind laut Diplomaten konstruktiv, aber zäh. Wegen der Wirtschaftskrise aufgrund der US-Sanktionen haben immer mehr Menschen Angst vor Armut, die Währung stürzt ab und die Preise steigen. Die Inflationsrate liegt bei 40%. International mit Besorgnis wird auch Irans Stellung als Regionalmacht gesehen, besonders die Unterstützung der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen und das militärische Eingreifen im Jemen, wo sich der Iran gegen Saudi-Arabien positioniert.
Keine langen Schlangen, keine stundenlangen Wartezeiten. Was bei vergangenen Wahlen im Iran oft der Fall war, bleibt heute in Teheran weitgehend aus. Von Euphorie ist wenig zu spüren. Einige der Wähler haben lange mit ihrer Stimmabgabe gerungen. Ich werde den wählen, der hoffentlich meine Probleme als junger Mensch lösen kann, der Arbeitsplätze schafft und uns aus dieser miserablen wirtschaftlichen Lage rettet. Doch viele Iraner glauben nicht daran, dass die Politik etwas an ihren Lebensumständen verbessert. Das liegt auch an den überwiegend ultrakonservativen Kandidaten, die vom sogenannten Wächterrat bestimmt wurden, der Frauen grundsätzlich ausschließt. Favorit ist Justizchef Raisi, ein Hardliner. Er gilt als mitverantwortlich für Massenhinrichtungen von politischen Gefangenen in den 80er Jahren. Er könnte davon profitieren, dass ein Hoffnungsträger fehlt und viele Iraner die Wahl boykottieren wollen. Es gibt ja keinerlei Konkurrenz. Es müsste verschiedene Kandidaten mit verschiedenen Denkweisen geben. Aber wenn Wahlen so einseitig sind, bedeuten sie nichts mehr. Laut Umfragen könnte die Wahlbeteiligung historisch niedrig ausfallen. Sollte sich Hardliner Raisi durchsetzen, dürften die Beziehungen zum Westen und die Verhandlungen um die Wiederaufnahme des Atomabkommens nicht einfacher werden. Wirtschaftlich ist der Iran allerdings darauf angewiesen, das weiß auch die Führung in Teheran.
Die Zahl der Menschen, die vor Gewalt und Verfolgung geflohen sind, hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Wie das UN-Flüchtlingshilfswerk mitteilte, gab es 82,4 Millionen Vertriebene, also in etwa so viele wie die Einwohner Deutschlands. Die meisten von ihnen wurden innerhalb ihrer Heimatländer vertrieben. Von denjenigen, die ins Ausland flüchteten, kam ein Großteil aus Syrien, Venezuela, Afghanistan, dem Südsudan und Myanmar.
Antonio Guterres ist als UN-Generalsekretär bestätigt worden. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen berief den Portugiesen für 5 weitere Jahre. Einen Gegenkandidaten hatte Guterres nicht. Der 72-Jährige sieht die Welt nach eigenen Worten an der Schwelle zu einer neuen Ära. Als eine der größten Herausforderungen nannte er den Kampf gegen die Erderwärmung.
Am 22. Juni jährt sich der deutsche Überfall auf die damalige Sowjetunion zum 80. Mal. Bundespräsident Steinmeier hat den Angriff heute bei einer Gedenkrede in Berlin als mörderische Barbarei bezeichnet. Das NS-Regime hatte den Feldzug aus rassistischen Motiven als Vernichtungskrieg geplant. Schätzungen zufolge fielen dem Krieg auf sowjetischer Seite bis zu 27 Millionen Menschen zum Opfer. Im heutigen Russland, in der Ukraine, in Belarus und den baltischen Staaten. 14 Millionen von ihnen waren Zivilisten.
Im Morgengrauen am 22. Juni 1941 beginnt der deutsche Überfall auf die Sowjetunion. Nazi-Deutschland bricht den Nicht-Angriffspakt mit Stalin. Hitler spricht von Lebensraum im Osten und der Vernichtung des sogenannten jüdischen Bolschewismus.
Was nun folgte, am 22. Juni 1941 begann, war die Entfesselung von Hass und Gewalt, die Radikalisierung eines Krieges hin zum Wahn totaler Vernichtung.
Laut Schätzungen gab es auf sowjetischer Seite insgesamt rund 27 Millionen Tote. Deutsche Soldaten mordeten in der Zivilbevölkerung oder ließen Kriegsgefangene, die nicht zur Zwangsarbeit gebraucht wurden, verhungern.
Niemand hatte in diesem Krieg mehr Opfer zu beklagen als die Völker der damaligen Sowjetunion. Und doch Und doch sind diese Millionen nicht so tief in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt, wie ihr Leid und unsere Verantwortung es fordern.
Die Gedenkfeier war überschattet vom Konflikt um Ostukraine und Krim. Ein gemeinsames Gedenken mit Russland sei ausgeschlossen, erklärte der ukrainische Botschafter in einem Brief. Auch die Vertreter weiterer ehemaliger Sowjetrepubliken hatten ihre Teilnahme abgesagt.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft steht vor ihrem zweiten Vorrundenspiel bei der Europameisterschaft unter einigem Druck. Um die Chance aufs Achtelfinale zu wahren, muss das Team von Bundestrainer Löw morgen in München gegen Portugal unbedingt gewinnen.
Ankunft der deutschen Mannschaft vor knapp einer Stunde in München. Joachim Löw gibt sich betont gelassen, obwohl extrem viel auf dem Spiel steht. Ein paar Fans sind auch gekommen. Sie empfangen ein sehr fokussiertes Team.
Jeder weiß natürlich auch, dass wir morgen in diesem Spiel natürlich einige Dinge besser machen wollen und auch müssen und auch werden.
Eindringlich das Einschwören auf das zweite Gruppenspiel beim Abschlusstraining am Vormittag in Herzogenaurach. Der Bundestrainer nimmt die Mannschaft ganz offensichtlich in die Pflicht. Die Bilanz gegen Portugal ist äußerst positiv. Von den 18 Duellen gewann Deutschland 10. Die letzte Niederlage liegt 21 Jahre zurück. Besonders gefordert ist morgen ab 18 Uhr die Offensivabteilung. Nach der zuletzt eher dürftigen Vorstellung der Angreifer gegen Frankreich.
Ich glaube, dass das Spiel trotzdem uns jetzt nicht komplett aus der Bahn geworfen hat. Erstens, weil wir noch genug Chancen haben, um weiterzukommen. Zweitens, weil wir jetzt nicht schlecht gespielt haben. Es war einfach dann auch ein bisschen unglücklich.
Portugal hat zum Auftakt 3:0 gegen Ungarn gewonnen. Zwei Tore erzielte Superstar Cristiano Ronaldo, der gegen Deutschland allerdings noch nie getroffen hat. Ihn zu stoppen zählt unter anderem zu den Aufgaben von Antonio Rüdiger, mit dem Löw sich besonders lange unterhielt. Um 17 Uhr setzte sich der DFB-Tross dann Richtung München in Bewegung, um morgen die ersten EM-Punkte zu holen. Gelingt das nicht, droht das Aus nach der Vorrunde.
Im zweiten Spiel der Gruppe E hat sich Schweden vorübergehend die Tabellenführung erkämpft. Die Mannschaft um RB Leipzig-Star Forsberg schlug die Slowakei in St. Petersburg mit 1:0. In Gruppe D kam Vize-Weltmeister Kroatien am Abend in Glasgow nicht über ein 1:1 gegen Tschechien hinaus.
Auf Patrick Schick ruhten die Hoffnungen seiner Landsleute. Schick, Tschechiens Doppeltorschütze aus dem ersten Spiel. Rund 10 Minuten vor der Pause bekam Schick den Ellenbogen von Lovren ins Gesicht und das im Strafraum der Kroaten. Nach der Überprüfung gab es 11 Meter für Tschechien. Der gefaulte Schick in der 37. Minute zum 1:0, bereits der dritte Turniertreffer für den Angreifer von Bayer Leverkusen. Schick ließ also erneut die Muskeln spielen. Pause. Vize-Weltmeister Kroatien nach dem Wechsel deutlich schwungvoller. Ivan Perisic mit dem sehenswerten 1:1 Ausgleich in der 47. Minute. Vor nur wenigen Zuschauern in Glasgow waren die Höhepunkte in der Folge rar. Der eingewechselte Vlasic nach 72 Minuten übers Tor. 1:1 am Ende. Tschechien so gut wie weiter. Kroatien mit Trainer Dalic droht das Turnier aus in der Vorrunde.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 19. Juni.
Es bleibt heiß, nur in den Nordwesten strömt morgen etwas weniger heiße Luft. In der Nacht mancherorts noch Schauer oder Gewitter, die noch heftig sein können. Am Tag ist es meist sonnig, nur hier und da ist es mal wolkig. An der Nordsee ziehen häufiger Wolken durch. Im Nordwesten insgesamt ruhiges Wetter, vor allem im Süden und Osten im Laufe des Tages stellenweise Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr. In der Nacht 22 bis 14 Grad, am Tag 22 bis 30 Grad im Nordwesten, 37 Grad im Osten. Am Sonntag ist es im Osten zunächst oft sonnig, sonst Sonne und Wolken mit Schauern und Gewittern, die unwetterartig ausfallen können. Am Montag ist es nicht mehr ganz so heiß, aber weiterhin gewittrig. Am Dienstag wenig Änderung und es muss weiter mit Unwettern gerechnet werden.
Karin Mioska hat um 21.45 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Debatte um EM-Finalspiele in London. Sollten deutsche Fans ins Virus-Variantengebiet reisen? Und vor den Sommerferien. Portugal riegelt Hauptstadt Lissabon wegen Ausbreitung der Delta-Variante ab. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.